Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand, dem Podcast der Hamburg Marketing und Hamburg Invest. Ich hatte heute das große Vergnügen, wieder mit meinem Kollegen Dominik Böcker zu sprechen und wir hatten wieder einen tollen Gast. Und zwar hatten wir diesmal einen Lichtplaner bei uns, Peter Andres. Und Dominik, ging es dir so wie mir? Und also ich habe sehr viel wieder gelernt. Und war dir vorher bewusst, dass Licht nicht nur zum Gutsehen da ist, sondern auch zum Wohlfühlen?
Ja, bewusst schon irgendwie. Ich meine, das kennen wir ja alle. Also persönlich im Sommer fühle ich mich besser als im Winter. Aber das ist jetzt nach dem Gespräch aber noch mal viel, viel deutlicher geworden, wie viel Licht zum Wohlbefinden eines jeden Menschen irgendwie beiträgt. Und was Peter da alles schon auf die Beine gestellt hat und macht und sowohl im öffentlichen Raum als auch in Schulen, fand ich schon sehr, sehr beeindruckend.
Ja, absolut. Also das, was er uns jetzt eben berichtet hat, ich glaube, geahnt haben wir es alle, dass das Licht sehr wichtig ist. Aber jetzt ist es auch wissenschaftlich erwiesen, dass es wirklich sehr dazu beiträgt, dass es uns gut geht.
Was mein Statement des Tages war, irgendwie Tageslicht hat keine Lobby. Dementsprechend so ist auch das Gespräch verlaufen. Also er hat sehr viel Lobbyarbeit für das Thema Licht gemacht. Wie genau und was genau Peter dazu sagt, hört in einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand. Viel Spaß dabei.
Viel Spaß.
Lieber Peter, wenn ich jetzt sagen würde, du bist eine Lichtgestalt, bin ich ja nicht ganz verkehrt. Aber sag unseren Zuhörerinnen doch einmal, wer bist du und was hast du mit dem Thema Licht zu tun?
Ja, also einmal bin ich ja nicht ein richtiger Hamburger, das hört ihr wahrscheinlich. Ich bin seit 40 Jahren, lebe ich jetzt hier. Und wir haben ein unabhängiges Lichtplanungsbüro. Ich betreibe das seit knapp 40 Jahren, aber nicht alleine. Wir sind 6 Partner und insgesamt sind wir 17 Leute. Und Licht hat mich einfach von Anfang an fixiert, also richtig angefixt. Licht war halt für mich ein Thema und was wir hier machen, was wir in Hamburg gemacht haben, ist für den Flughafen haben wir das Licht geplant oder eben damals für das Museum für Hamburgische Geschichte, dann jetzt für das Kreuzfahrtterminal, was neu ist, wir planen das Theaterfigurenmuseum in Lübeck, also schon die große Bandbreite, auch für Privatprojekte, aber wir sind unabhängig. Ne? Das heißt, wir holen uns nicht die Industrie her, sondern das ist wie beim Architekten, du zahlst Honorar, wenn du uns einschalten willst und wir versuchen dann dafür eine gute Leistung abzugeben. Aber ob es ein Restaurant ist oder ein Kolumbarium, wir schränken es ein, nur Räume, wo Menschen sich wohlfühlen sollen, wo Menschen sich aufhalten. Okay. Wenn jetzt einer sagt, von Bertelsmann, Computer, irgendwie so ein Hochregallager, wo der Roboter reinfährt, da würden wir kein Licht planen.
Okay, jetzt kann man ja schon so ein bisschen erahnen, was dich an dem Thema Licht reizt, wenn du sagst, du möchtest, dass Menschen sich wohlfühlen. Kannst du uns noch mal ein bisschen vielleicht tiefergehend erläutern, wie bist du zu dem Thema gekommen? Also wann ging das bei dir los, dass du sagst, Mensch, Licht ist ein spannendes Thema und das ist nicht nur, dass ich das selber genieße, sondern ich möchte damit auch was für andere Menschen bewirken?
Also los ging es, ich glaube, da war ich 15, 16 Jahre alt. Ich hatte da so in so einer Ingenieurschule in Innsbruck so einen Professor, Licht- und Hochspannungstechnik. Und da konnte man sich die Fächer aussuchen. Wenn man rechtzeitig sich meldet, konnte man sich das selber aussuchen, ob man in Licht- oder in Hochspannungstechnik eine Prüfung macht. Aha. Und da war ich gleich beim Licht da und das war so eine neuseeländische Kirche, also ein moderner Bau. Und da habe ich dann berechnet, wie das Licht da drin sein muss, damit es eben ja, in dem Raum möglichst gut aussieht. Und von dem Augenblick an war ich wirklich angefixt. Ich wusste gar nicht, was das ist, ein lichttechnisches Ingenieurbüro. Aber der Professor hat mich dann später mit dem damals Führenden zusammengebracht. Und für den hatte ich damals auch 78, 79 ein Büro in Hamburg gemacht. Und dann bin ich wieder nach München, weil meine Frau ist Hamburgerin, hat sich in München nicht wohlgefühlt.
Können wir verstehen.
Ja, könnt ihr verstehen. Und dann sind wir im 83 nach Hamburg gezogen. Da habe ich mich dann Ende 85 selbstständig gemacht. Und ja, also wir haben auch jetzt ein Büro in Tirol, da fühlt sich meine Frau auch wohl, da komme ich her und da wechseln wir jetzt immer und ja, toll. Also ist nach wie vor gefixt. Und weil du fragst, Licht ist ja was man ja nicht, der Lichtsinn ist ungefähr 500 Millionen Jahre alt. Ne? Und dann vor 400 Millionen Jahren sind wir rausgekrabbelt und aus dem Wasser und 3 Millionen Jahre alt ist ungefähr Lucy. Ne? Das ist in Äthiopien vom Baum gefallen, so dieser erste Vormensch, den man so untersuchen konnte. Und die hochentwickelten Menschen sind ja mindestens 100.000 Jahre alt. Und wir haben es jetzt bis vor 100 Jahren, haben wir es ja nur mit natürlichem Licht zu tun gehabt. Glühlampe zählt auch nur zum natürlichen Licht.
Ah, okay.
Erst mit der Erfindung der Leuchtstofflampe war es erstmal ein synthetisches Licht. Mhm. Und so war es natürlich nie notwendig, ein Schmerzempfinden für eine schlechte Lichtqualität zu entwickeln. Evolutionär keine Chance, darum tut es auch nicht weh. Na, wenn ich mir jetzt hier aufpasse, ich bin beim Joggen, damals 78, beim Joggen in Hamburg, mit meinem Knie genau bin ich mal auf so einen spitzen Stein gefallen, Schleimbeutel, ein halbes Jahr lang so halbdings mit Krücken rumgegangen. Und ich passe auf seitdem, wenn ich mich jetzt da hinsetze, dann passe ich auf, dass ich mit dem rechten Knie dagegen haue. Und das war wichtig für uns in der Evolution. Es tut was weh, es schadet mir, also passe ich auf. Das funktioniert beim Licht nicht.
Ne, beim du meinst Licht, mit dem Sonnenbrand, dass man das erst merkt, wenn es zu spät ist?
Das ist eine Strahlung, aber nur so jetzt vom Licht. Ne? Es gibt ja draußen im Weltraum gibt's ja 150.000 Lux, es ist alles schwarz, weil das Licht selber kann ich nicht sehen. Ich kann dich nur sehen, weil das Licht, was hier drinnen herrscht, an deiner Haut, an deinem T-Shirt reflektiert und dann eine Leuchtdichte erzeugt. Sonst kann ich Licht nicht sehen und ich kann es mir auch nicht spüren. Und das ist aber gerade das Spannende. Deshalb war es in der Evolution ja gar nicht notwendig, was zu entwickeln. Hey, musst aufpassen, das schadet dir. Ne? Wenn irgendwas heiß ist, passt du auf und Schmerzempfinden. Das funktioniert beim Licht nicht. Und das ist eben spannend. Ne? Wie man jetzt dann auf diese Spuren kommt, wie kriege ich die Qualität raus, dass ich mich wohlfühle? Weil die Leute gehen dann in den Raum rein und sagen, keine Ahnung, wie sie es gemacht haben, ich fühle mich wohl. Ob es jetzt im Flughafen ist oder im Restaurant oder im Kolumbarium oder im Museum, die Leute rennen ja nicht mit dem Messgerät rein und sagen, ey Schatz, ich fühle mich heute wohl, glaube ich, steht da drauf. Ne? Sondern ich gehe rein und ich empfinde das. Mhm. Und diese Rückkopplung, das ist für mich so unglaublich spannend und das lässt dann einfach nicht mehr los, wenn man da mal so richtig drin ist. Und ich bin halt da richtig drin, ja.
Du hast jetzt gerade schon so ein paar Bereiche genannt, wie Flughafen etc. Und es gibt ja ganz, ganz viele, ich glaube, wahrscheinlich jede Branche behandelt ja so ein bisschen das Thema Licht oder schaut halt, wie man Licht vernünftig und sinngemäß einsetzen kann. Aber dir ist ja vor allem wichtig, dass das Thema in den Schulen vernünftig gespielt wird. Also warum Licht so wichtig in Schulen ist. Welche Rolle spielt das denn in Schulen, in der Entwicklung von Kindern, in der Tageszeit fürs Lernen etc.? Eine gute und richtige, was auch immer, kannst du vielleicht gleich mal erklären, was eine richtige Beleuchtung halt ist, für Kinder in Schulen.
Also bei Kindern ist es so, dass man früher diese ganzen Normen, die es gibt, natürlich die Normen gibt es ja überall, da hat man gesagt, Mensch, die Kinder haben ja gute Augen, die brauchen weniger Lux, ne? Die kriegen 300 Lux, die Kinder. Die Lehrer sind schon ein bisschen älter meistens als die Kinder, kriegen 500 Lux. Und so hat man dann die Schulen geplant, ganz lange, bis vor 2-3 Jahren hin. So lange, und weil man nicht dran gedacht hat, dass das eine ist das Sehen, aber das andere ist das Wachwerden. Seit den 60er Jahren, da hat dann so ein verrückter Forscher in Bayern, hat einmal die Leute irgendwie in Bunker reingesetzt und hat gemerkt, hat getestet, was die für einen Rhythmus haben. Da hat man festgestellt, ne, die waren komplett vom Tageslicht abgeschnitten und die einen hatten einen 25-Stunden-Rhythmus, die anderen einen 26-Stunden-Rhythmus. Man wusste nicht warum, weil die Erde hat sich immer schon in 24 Stunden gedreht. Aber dann hat man festgestellt, dass wir jeden Tag praktisch durch das Tageslicht so einen Synchronisationspush brauchen, damit wir wieder in einen 24-Stunden-Rhythmus reingehen. Darum gibt es im Winter saisonal Effekte, Disorder. Ne? Du kriegst bei der Techniker Krankenkasse kriegst eine Lichttherapie verschrieben, Winterblues und dieses ganze Zeug. Ne?
Das bringt ist ja das nicht, was? Also jetzt mal so off the topic.
Ja, bringt was. Wir setzen uns bei uns auch in den künstlerischen Himmel rein. Wenn's,
ja, da musst du gleich auch noch was
drüber erzählen. Ja. Und diese Synchronisation, das weiß man eben noch nicht so lange. Und da hat man erst in den 2000er Jahren am Anfang den Beweis gefunden, weil wir in unseren Augen nicht nur die Makula haben zum Schauen, sondern im Augenuntergrund haben wir sogenannte Ganglienzellen. Und diese Zellen, wenn die Licht kriegen, die sind unten, weil das Licht jetzt hier, wie vom Bunker, von schräg oben kommt. Und wenn die eine gewisse Menge Licht draufbringen, Dann sagen die dem Gehirn Bescheid, hey, stoß ein positives Stresshormon aus, Cortisol. Das Cortisol drückt das Melatonin runter und wir werden wach und aktiv. Deshalb hat es mit dem Lesen gar nichts zu tun. Das heißt, wenn die Kinder morgens um 8 Uhr in die Schule gehen im Winter und sie haben zwar genug Licht, damit sie lesen können, sie werden nicht wach. Mhm. Und das ist ein Punkt, und das hat man jetzt erst, die ersten Vorschriften gibt es seit 1-2 Jahren, dass man sagt, und da planen wir halt ein Licht, und da waren wir, ja, ganz bescheiden, schon ziemlich die Ersten, dass man sagt, wir brauchen ein Licht auch für die Kinder eben aus dem Winkel. Und dann haben wir natürlich, weil jetzt die Industrie, die freut sich natürlich auch riesig, toll, wir planen immer das dreifache Licht rein und regeln dann alles runter. Das ist natürlich völlig verrückt. Wir untersuchen dafür früh mit dem Architekten schon, wie kann die Schule so gebaut sein, damit ich möglichst viel Tageslicht habe. Weil das kostet nichts und ist halt qualitativ das beste Licht. Und dann schauen wir gezielt, zum Beispiel jetzt die dritte Reihe, ne, wenn das jetzt eine Klasse ist, die erste Reihe, mittlere Reihe, dritte Reihe, die kann nicht so viel Licht haben, wie die fordern. Ne, dass wir dann gezielt schauen, was brauchen die, und die brauchen auch nicht den ganzen Tag das Licht. Das reicht am späten Vormittag so am Vormittagsbereich, um diesen Push zu kriegen. Das reicht aus. Und es gibt ja heute neue Lernkonzepte. So Schulen schauen ja nicht mehr aus wie Klassenräume. Es gibt heute Lernzonen zwischen Flur, und es gibt auch keinen normalen Flur mehr, sondern das sind auch andere Zonen, wo so ganz verschiedene Modelle sind. Nur, es nützt ja nichts. Ne? Es hat ja was mit dem Licht zu tun. Wenn die Kinder da keine Chance haben, wach zu werden, bringt das nichts. Und das ist eben spannend, weil da geht's los mit den Kindern. Bei den Erwachsenen ist es ja so, da gibt es ja diese New Work-Geschichten, hat mir auch gesagt, na, früher saß man hier am Fenster, kein Problem, ne? Genug Tageslicht, völlig egal, was du für Licht hast. Aber wenn du jetzt so 8-9 Meter Raumtiefe haben, wir planen zum Beispiel in der Speicherstadt, ne? Da kommen Büroflächen rein, in die Speicher, 25 Meter tief. Kannst du dir vorstellen, da ist ja gar kein Tageslicht mehr drin. Da müssen wir richtig schauen, dass wir künstlich diese Sachen reinbringen, nicht nur zum Lesen, sondern vor allem, dass du wach wirst, weil du gehst ja morgens rein, ist dunkel, und abends gehst wieder raus, ist wieder dunkel. Dann musst du dich nicht wundern, dass du aus dem Rhythmus kommst. Das drückt die Immunabwehr richtig runter, das weiß man. Und es ist wichtig, ganz einfach, dass du gesund bleibst, ist dieser Aspekt einfach wichtig.
Also körperlich, aber auch mental. Ne? Man sagt ja auch zum Beispiel, in was heißt Finnland oder Norwegen, ist ja auch die Depressionsrate sehr hoch, wenn es da sehr, sehr dunkel ist.
Ja, genau. Ne? Und dann geht es da ja los weiter. Ja, klar, natürlich. Ne? Also das ist nicht in Äthiopien. Also die Geschichten, was ich jetzt erzähle, die brauche ich wieder in Kairo. Haben wir einmal ein Projekt gemacht, auch in Äthiopien. Brauchst du nicht erzählen. Ne? Die haben da genug. Aber wir hier, die Menschheit hat sich ja da unten entwickelt. Der ist nicht aus Schweden gekommen. Ne? Die Evolution ist nicht in Schweden gestartet. Also nichts gegen Schweden. Ne? Musst du vielleicht rausschneiden.
Auch schön. Was, ne?
Nein, die Schweden wissen das, glaube ich, einzuordnen. Also da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich finde das ganz spannend, was du gerade gesagt hast. Wenn die morgens im Dunkeln kommt man an, im Dunkeln geht man wieder los. Ja. Und ich meine, immerhin hört es sich ja jetzt so an, als ob die Erkenntnisse, die man gewonnen hat, welche Bedeutung Licht hat, jenseits dessen, dass man damit überhaupt irgendwas sehen kann, aufs Wohlbefinden hat. Das heißt, das ist jetzt in Hamburg im Gange, dass die Schulen entsprechend ausgestattet werden. Oder ich bin gerade so ein bisschen hellhörig geworden, als du sagtest, wenn wir neue Schulen planen. Das heißt, wie ist denn da jetzt so die Situation? Denn ich sag mal, ich habe selber ein Kind, das schon in der Schule ist. Und ich glaube, wir alle fühlen das auch total nach. Wenn dann da morgens irgendwann bei mir um 20 nach 6 der Wecker klingelt, ist es stockdunkel draußen, ist das echt immer so, jetzt ist es natürlich viel einfacher aufzustehen und entsprechend auch natürlich das Kind zu motivieren, sich in die Schule zu begeben.
Ja.
Aber wie ist denn der Stand der Dinge? Wird das jetzt sehr schnell auf Basis dieser Erkenntnisse überall nachgerüstet? Oder würdest du sagen, warte mal nicht darauf, kauf deinem Sohn lieber eine schöne Tageslichtlampe für zu Hause, die dann schon mal ihn quasi aufweckt auch jetzt und ihn fröhlich macht?
Ja, ich sag's mal so, die erste Schule, die wir ihn so umgerüstet haben, wo wir die Leute überzeugt haben vom Ding, die war in Klenze in Dannenburg. Mhm. Wir haben in Norderstedt planen wir aktuell 3 Schulen, ne, nach diesem Konzept. Wir haben in Hamburg, in Wilhelmsburg, am Stübenhofer Weg, das ist schon 12 Jahre her, da gab es damals ein Programm, da war das noch anders organisiert, da haben wir so eine Schule machen können, damals, obwohl das noch gar nicht in der DIN drin stand. Die haben uns das geglaubt und gemacht, die funktioniert wunderbar. Mhm. Leider ist das da im anderen Schulbaubereich kostet ja auch ein bisschen mehr, auch der Aufwand, sonst ist es im Sohn, da gibt es irgendwie einen Elektroplan. Aber kurzum, wir sind jetzt deshalb optimistisch, wir sind mit der Schulbau Hamburg im Gespräch, um da einen Leitfaden auszuarbeiten. Da sind wir momentan dabei, damit auch in Hamburg, nicht nur außenrum, damit man in Hamburg auch davon profitiert. Ich glaube, da sind wir jetzt auf einem guten Weg, aber das dauert halt lange. Also ich sage mal, da ist die Struktur in Klänze, ne? Da gibt es den Bürgermeister und Dings und da und hin und her und die Schulleiterin. Das ist da etwas schneller und kompakter zu überzeugen. Die Entscheidungsstruktur ist in Hamburg eine andere, ne? Aufgrund dieser Schulbau Hamburg und das ist also eine ziemlich große Organisation, bis die kommen und man hat da halt Konzepte. Es kostet natürlich alles im ersten Moment Geld, weil ja, wir leben ja schon von der Beratung, ne? Also das heißt, man muss eben sagen, okay, ich plane das nicht so, wie es jetzt immer geplant haben, der Elektriker um die Ecke, weil der geht zu einer Leuchtenfirma und die knallt ja gerne alles voll, sondern wir haben einen anderen Ansatz. Und da muss man sagen, Tageslicht hat keine Lobby. Ne? Tageslicht ist da. Tageslicht
hat keine Lobby. Ne? Ich habe unser Statement.
Das ist die EDA-Ressource, das Tageslicht ist EDA.
Ja, aber das ist schade, weißt du, und dann... Und das merkt man da einfach, ne? Dass man kämpft, dass man überlegt, dass es Sinn macht, nachzudenken, weil das ist da. Das eine wird immer teurer und der Strom wird auch ganz bestimmt nicht billiger werden und die Qualität ist halt unerreicht. Und an dem haben wir uns entwickelt. Deshalb muss das die erste Sache sein, wie man das macht. Und dann das, was man dann noch braucht, gezielt, aber nur gezielt nachgeben. Aber das ist natürlich im ersten Moment ein höherer Beratungsbedarf. Ne? Das kannst du nicht aus der Schublade ziehen, weil jede Schule ja an jeder Stelle andere Bedingungen hat.
Ne? Ich wollte gerade sagen, also das während eines laufenden Betriebes umzurüsten, ist wahrscheinlich vermeintlich schwieriger, als wenn du eine komplett neue Schule dementsprechend planen kannst.
Genau.
Du hast es gerade mal kurz erwähnt, von einem künstlichen Himmel hast du gesprochen,
ja,
den ihr bei euch habt. Kannst du das vielleicht nochmal erläutern?
Und das ist das sind auch wieder, ne, die einzigen... Ein bisschen angehen muss ich ja, ne? Sind wir die Einzigen, die sogenannten künstlichen Himmel haben. Und zwar der künstliche Himmel, der einzigen unabhängigen Planer.
Weltweit, hamburgweit?
Europaweit
bestimmt. Europaweit, okay.
Ja. Und zwar ist das eine Kuppel, kann ich gerne hinkommen, ist ja noch Hamburg, ne? Nicht Norderstedt. Ist eine Kuppel mit weit über 1000 Lichtquellen. Und da kann ich einmal Helligkeiten einstellen vom Tag, also fast in diesen Intensitäten, dass ich wirklich das spüre. Und ich habe auch eine Sonne da drinnen. Ich kann jeden Sonnenlauf an jedem Punkt der Erde nachfahren. Na, wenn du jetzt sagst, Rio de Janeiro, hätte ich gerne 17. Januar, wie läuft da die Sonne rum? Dann können wir das machen. Das heißt, wir bauen auch dann Modelle, schon Frühphase, ob fürs Emporio hier oben, für einen Teil mit der richtigen Verglasung, wie sie ist, bauen wir die nach. Du kannst den Kopf reinstecken und es ist ja das Tolle beim Auge, beim Licht, wenn das richtige Glas ist und das richtige Licht drauf, dann empfindest du es auch richtig. Innen legst du den richtigen Teppich rein, die Materialien, dann empfindest du das richtig. Ein Klimaversuch ist viel zu kompliziert. Ein Klimaversuch oder Akustikversuch für die Elbphilharmonie, ne? Die müssen ein Gas einblasen, weil die Wellenlängen sich dann anders ausbreiten, weil der Raum klein ist. Das ist beim Licht nicht. Wenn du beim Licht das richtige Material reinlegst, das richtige Licht drauf, das richtige Tageslicht jetzt, künstliche Tageslicht durch die richtige Scheibe, dann ist dieser Eindruck ist genauso. Wir haben damals den Plenarsaal in Düsseldorf für NRW 2009, das war der erste Plenarsaal, der umgerüstet wurde auf LED-Licht. Hat man die hier, die ganzen Leute, Landtagspräsident, die waren alle hier bei uns, auch den Plenarsaal in Schleswig-Holstein haben wir auch gemacht. Und haben die Leute den Kopf reingesteckt. Und danach konntest du sie reihenweise fragen, die sagen, du, wir kannten, die waren gar nicht überrascht, wir kannten den Raum schon. Weil dieses Lichtmaterialgefühl, das, wenn du das drin hast, das ist Erkenntnissteigerung, ist ja irreversibel. Dann weißt du, dass den Raum habe ich schon gesehen, obwohl du nur ins Modell reingeschaut hast.
Ist das so vom Gefühl her? Ja, voll verrückt. Wenn man irgendwo auf der Welt im Urlaub ist, in Südafrika, Brasilien oder wie du es nennst, dann hat man gefühlt immer so ein... Und man hat so ein Gefühl von wegen, das Licht ist da anders. Man sieht es durch einen etwas anderen Filter.
Ja.
Ist das so oder ist das tatsächlich auch nur im Kopf, was bei uns entsteht? Also ich habe mal ein Beispiel. Ich war mal im Dezember in Südafrika, kam wieder und das Erste, was mir in Hamburg aufgefallen ist, nicht, dass es geregnet hat und dass es 20 Grad kälter war, sondern das Licht war weg, die Farben waren anders. Also das war so mein Gefühl, was ich als Erstes am Flughafen hatte, von wegen, okay, das Licht ist einfach in Südafrika ein anderes gewesen als hier. Ist das so oder ist das Licht immer gleich und wir empfinden das nur so?
Ich glaube, das empfindet man eher so, ne? Das von oben ist ja genau gleich. Ne? Und ich habe ja die Wolkendecke da drauf, dann meine ich ja, ne? Wenn du im Weltraum da jetzt oben rumfliegst, ist alles schwarz. Dann schaust du auf die Erde, dann ist sie manchmal blau, wo keine Wolken sind, und weiß, wo Wolken sind. Also ich habe dort schon die gleiche Einstrahlung. Und das, was es macht, ist es dann das, was es diffus macht, ne? Das sind jetzt die Wolken, oder wenn es blau ist, das ist ja diese ionisierende Schicht, die jetzt das blau macht, sonst wäre es ja schwarz, der Himmel. Ne? Das ist schon überall gleich. Aber ich glaube, dass wir einfach hier einfach andere, ja, andere Bedeckungsgrade natürlich haben als da unten. Ne? Aber was zum Beispiel bei diesem Bunkerexperiment rausgekommen ist, wenn du jetzt richtig lange weg bist vom Tageslicht, ne? Und da bist du raus, dann kannst du auch Farben anders empfinden. Also entwickelst eine andere Empfindlichkeit für Farben. Da kann es sein, dass ein Grün unglaublich satt und ganz toll aussieht, ist das so davor nie aufgefallen. Mhm. Also da steckt schon richtig viel drin.
Jetzt haben wir über Parlamente gesprochen und Klassenzimmer oder Schulen. Mhm. Wenn wir nochmal so ein bisschen schauen, die Stadtbeleuchtung an sich. Also klar, Tageslicht ist natürlich draußen erstmal vorherrschend. Ja. Aber siehst du denn auch in der Stadtbeleuchtung ein großes Optimierungspotenzial für das Wohlbefinden der Menschen?
Ja.
Ja.
Auf jeden Fall. Na, weil meistens ist es so gemacht in der Stadt, Straßenbeleuchtung so, dass du halt nicht hinfällst, ne? Diese Sicherheitsgeschichte. Aber was man einmal außer Acht lässt, ist auch dieses Wohlbefinden. Da gibt es natürlich, ich bin ein Sprecher vom Lichtberat in der Hansestadt Hamburg, wo man mit dem Oberbaudirektor und mit Leuten immer zurück ist. Und in Hamburg darfst du ja nicht, wenn jetzt einer sagen muss, ich möchte jetzt das Chili-Haus oder irgendwie lustig beleuchten, ne? dann musst du einen Antrag für wichtige Gebäude natürlich, also in der ganzen Innenstadt musst du einen Antrag einreichen, so als ob du jetzt einen Wintergarten dazu baust. Wird bei der Bauprüfabteilung eingereicht und das landet dann bei uns am Lichtbeirat. Das sind 4 Lichtplaner, ein Lichtkünstler und zusammen Denkmalamt und Leiter vom Denkmalamt und der Oberbaudirektor. Wir bilden dieses Lichtbeiratsgremium, dessen Sprecher ich seit 2006, glaube ich, bin. Und dann entscheiden wir, ob das hier angemessen ist. Das heißt, um sicherzustellen, dass da nicht jeder was machen darf. Zum Beispiel buntes Licht, wechselnde Beleuchtung gibt es nur auf der Reeperbahn. Schluss, aus.
Ne? Okay, grundsätzlich haben wir was gelernt.
Gibt's nicht. Ne? Und alles da herum. Oder da, da ist es ganz streng, da gibt es nur dieses zwar warme Licht, gibt es kein farbiges Licht. Ne? Du darfst so eine Ausnahme, wenn es so ein Tag des Krebses ist oder irgend sowas, so eine Aktion darf man anmelden, aber sonst darf da keiner machen, was er will, weil, du kommst drauf, es ist ja unsere Stadt. Ne? Auch wenn mir das Gebäude nicht gehört, ich möchte durchgehen und ich möchte nicht nur nicht hinfallen, sondern ich möchte diese Stadt erleben. Und da beißt sich das jetzt natürlich ein bisschen mit den BUND-Freunden und so weiter, die sagen, Mensch, was wir an Licht machen, und da haben die ja teilweise recht. Wenn du aus dem Weltraum draufschaust, ne, was wir in Nordeuropa da, was da zurückstrahlt, ne, und das Licht, was in den Himmel strahlt, ist ja völlig unnütz, kostet Energie, ärgert unsere 6-beinigen und 8-beinigen Freunde und ist eigentlich, muss man sagen, eine Sauerei. Und es geht auch anders. Und deshalb glauben wir, dass wir sind nicht so extrem und sagen, abends muss alles aus sein und dunkel, wir dürfen die Natur nicht stören. Wir Menschen haben ja schon auch dann Recht und wir haben ein Anrecht, dass man die Stadt abends erlebt. Aber nicht nur, dass ich dort die Treppe nicht runterfalle, wenn ich da hingehe zum Jungfernstieg, sondern ich möchte auch den Raum erleben. Ich habe abends, wenn ich in einen Stadtraum gehe, da möchte ich zum Beispiel die Begrenzungen ablesen können. Ich fühle mich nicht wohl, wenn ich nicht weiß, die Häuser gehen irgendwo in den dunklen Himmel, da fühle ich mich nicht wohl. Zum Wohlbefinden brauche ich, dass ich hingehe und sehe, da sind die Grenzen Raum. Genauso, wenn ich in den Raum reingehe, dann will ich auch den Boden sehen. Ne? Also diese Sachen, und das ist fürs Wohlbefinden. Und das kann man aber schon kombinieren mit einer Verantwortlichkeit der Umwelt gegenüber, dass man es nicht nur dahin bringt, was wirklich sein muss und nicht einfach, weil die Leuchten so billig sind, einfach dahin, hau rauf. Und da gibt es viel zu wenige Richtlinien noch, dass man das vernünftig hinkriegt.
Aus persönlichem Interesse, wir hatten ja mal so eine Beleuchtung rund um die Außenalster, auch sehr moderat, auch eher so Richtung, ich stolper nicht sofort. Das wird ja jetzt sozusagen, das ist leider auch durch Vandalismus teilweise zerstört worden, soll aber eben nicht wieder installiert werden. Ist das deiner Einschätzung nach eine gute Idee? Weil ich finde ja gerade so unser Park in der Innenstadt am Wasser ist ja ziemlich einzigartig für eine Großstadt.
Ja.
Oder würdest du sagen, das kann ich verstehen, weil dort dann eben die Tierwelt zu sehr gestört wird?
Nein. Also ich glaube, dass da war ja, glaube ich, so eine Pullerbeleuchtung geplant, aus niedrigen Punkten. Und das ist, finde ich, in Ordnung, weil das die Stadt auch erleben. Aber was ich jetzt nicht in Ordnung finde, da spreche ich jetzt für den ganzen Lichtbereich, ist, dass Masten aufgestellt werden, weil die Hamburger Verkehrsanlagen sagt, die gehen immer kaputt und die Poller und da tritt einer dagegen. Okay, also stelle ich Masten hin, damit man am Ufer laufen kann. Und da finde ich, da hört für uns der Spaß auf. Ne? Weil wenn das ist, die Masten, ich brauche nicht eine Reihe Masten vorne im Wasser, eine Reihe Masten hinten, dann laufe ich halt da hinten. Sondern ich muss das dann halt machen, so wenn ich auf der anderen Alsterseite sehe und sehe da drüben, wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Mastreihe, finde ich ganz, ganz schrecklich. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Sondern da, natürlich kostet es ein bisschen Geld, natürlich ist es aufwendiger, wenn ich unten einen Lichtpunkt habe, dann kann ich nicht 15 Meter auseinander gehen, sondern muss ich ein bisschen näher sein, damit ich das sehe. Aber das muss uns das doch wert sein. Nur weil es billig ist, fahre ich doch nicht alle 30 Meter so einen riesigen Flutlichtmast. Ist doch ganz, ganz schrecklich. Und das ist uns das oft zu wenig wert. Aber natürlich habe ich ein Anrecht, dass ich gehe und ein Anrecht, dass ich nicht auf einmal ins Wasser falle und dass ich das sehe. Aber um Himmels Willen in einer Art, dass ich die Umwelt so wenig wie möglich belaste. Und das ist das, und da zoffen wir uns ja immer, da gibt es immer die Auseinandersetzungen. Wir planen jetzt das Licht für den Buchertplatz, ne, vom Chilehaus, Sprinkenhof, wird es ja neu gemacht. Und da sind wir natürlich auch beim Kämpfen. Man weiß, natürlich sind Steuergelder und Geld, was es kostet, aber da ringen wir auch mit den Architekten zusammen, auch mit HVA, ne, ringen wir um eine Lösung, dass wir so wenig wie möglich die Umwelt belasten, aber trotzdem nicht nur das Licht haben, dass keiner hinfällt, sondern dass ich auch Lust habe. Wenn ich oben beim Zeitverlag reingehe und gehe jetzt so schräg runter und das soll Spaß machen. Ne? Und es soll nicht sein, okay, das schaffe ich jetzt dahin, ohne jetzt hinzufallen. Es soll Spaß machen. Und das sind ja, ich meine, wer hat schon solche Plätze? Ne? Mit dem Chilehaus, mit dem Sprinkenhof, das ist ja nicht umsonst Weltkulturerbe. Und da haben sie jetzt zum Beispiel auch, da haben wir gesagt, dass Illumination, um abends sich wohlzufühlen, dass unter den Bänken so ein bisschen Licht reinkommt. Ne? Einfach um wohlzufühlen. Das sind 6 Bänke. Ist jetzt gestrichen worden. Weil es zu teuer ist. Da falle ich fast, also da werde ich fast wahnsinnig. Ne?
Wegen
sowas, was sonst geht. Also das ist sowas, es geht um die Qualität. Ne? Dass ich abends da hingehe, macht man einen riesen Aufriss jetzt und macht neu und einen Kiosk kommt, alles schön. Aber wenn man dann so ein bisschen Licht, also nicht nur oben diese großen Dinge hat, sondern auch da so Licht, ne, was man abends ja gerne hat im unteren Bereich, so ein bisschen ein Lichtakzent.
Ich glaube, das ist vielen Leuten einfach nicht bewusst, wenn es ums Licht geht, ist es wirklich nur Beleuchtung, Sehen und hell, damit nichts passiert oder wie auch immer. Dieses Wohlbefinden, was du ja schon mehrfach genannt hast, ich glaube, das ist vielen gar nicht irgendwie klar, dass es einfach gefühlt der größere Punkt ist, der bedient werden muss, anstatt einfach ich sehe was oder ich sehe etwas nicht.
Weil ich gehe nicht einfach abends immer nach Hause, ne, sondern wir haben ja so eine tolle Stadt und es macht ja Spaß oder die auch arbeiten. Ich habe ein Anrecht, finde ich auch. Ne. Da sind wir auch mit dem BUND oder so, wenn die dann zu radikal kommen, es darf nichts raus, kein Licht, abends alles abgeschaltet haben. Nein, wir Menschen sind ja auch hier, ne, und wir haben ein Anrecht auf die Stadt und wir haben ja wirklich eine schöne Stadt, ne, eine schöne Stadt zu erleben. Und da, das sind halt ja schon Kämpfe mit den verschiedenen Institutionen. Aber es lohnt sich einfach. Wenn es irgendwo gelingt, dann macht es einfach Spaß.
Das ist bei vielen Dingen, haben wir, glaube ich, auch gerade schon genannt, wenn man nicht weiß, warum es einem gut geht, aber so diese unbewussten Teile, wie genau. So Lichter unter den Bänken. Ich weiß nicht, warum ich das gut, was ich hier gut finde, aber irgendwas finde ich hier gerade gut. Das ist dieses Unbewusste. Ja. Gibt es denn, bis auf diese Bänke, die jetzt dann leider wahrscheinlich nicht kommen werden, andere konkrete Beispiele, vielleicht in Städten, vielleicht auch in Hamburg oder auch in anderen Städten, bei denen du sagst, die machen das schon richtig gut, was so Stadtbeleuchtung
angeht? Ja, also angeht? Was... Na gut, wobei, wenn die Stadt das plant, muss man ehrlich sein, ne, das ist das Budget so ein bisschen begrenzt. Ne? Aber zum Beispiel am Holzhafen West, unten an der, da hinterm Stillwerk, in die Richtung, da haben wir zum Beispiel eine Außenbeleuchtung gemacht. Das hat ja ein Investor bezahlt, aber das muss ja mit der Stadt immer abgestimmt werden, wenn die Außenbeleuchtung macht, weil die muss ja auch für die anderen Leute da sein. Da haben wir zum Beispiel eine Außenbeleuchtung gemacht, wo du die dritte Leuchte schon gar nicht mehr siehst. Das Licht ist nur unten. Null nach oben, null waagerecht. Und rechts, wenn man da rausschaut, dann diese Straße, siehst du 300 Meter die nächste Leuchte. Viele sagen dann, ah, wie eine Perlenschnur. Nein, es ist keine Perlenschnur. Wenn ich in 300 Metern so eine blöde Leuchte sehe, heißt die, dass die 300 Meter weit waagerecht mir ins Auge strahlt. Das Licht ist völlig umsonst. Lockt Insekten an, ohne Ende, und ja, und kostet ja auch Energie. Na, ist es ja völlig ineffizient, da waagerecht rüberstrahlen, um in 300 Meter irgendeine Wirkung zu erzeugen. Sondern die Leuchte soll das machen, die das. Und da, das macht dann wahnsinnig, weil man weiß, es geht besser. Und da haben wir so ein Beispiel gemacht, da sind wir oft schon hingegangen. Kunden, schaut mal in die Richtung, schaut mal in die Richtung, da seht ihr die Leuchten bis ganz hinten hin, und hier ist es weg. Oder zum Beispiel am Neuen Wall 57, da haben wir eine ganz dezente Fassadenillumination gemacht, haben auch einen Lichtdesignpreis bekommen, weil wir da mit ganz, ganz wenig Licht, aber die Fassade ist da. Da blendet nichts, das ist da. Also das ist ein Gebäude irgendwo, ja, Neuer Wall 57, auch zur Flehtseite hin. Mhm. Und wenn, da könnt ihr mal abends mal schauen, ne, wie das ist. Das ist einfach nur da, das Gebäude. Ganz leicht nicht angestrahlt, und da dreht sich natürlich nichts. Und solche Beispiele, also die mehr, das macht dann halt die Qualität in so einer Stadt aus. Ne?
Kannst du noch normal durch Städte laufen oder in Gebäude reingehen? Nee. Oder hast du sofort diesen Expertenblick und kriegst
Nein,
sofort
aber Plack, das ist halt, du was siehst? Weißt du, das ist halt das Schöne an dem Licht. Beim Licht ist so, wenn ich hier reingehe, war ich noch nie hier. Ich nehme die Atmosphäre auf, und der zweite ist, warum ist die Atmosphäre so? Ne? Mhm. Jetzt da natürlich das Tageslicht, der Bunker, aber auch die Materialien. Ich kann Licht nicht sehen. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt alles hier matt schwarz gestrichen hätte, wäre das gleiche Licht hier drin. Mhm. Aber du siehst ja nichts. Ich sehe es ja nur in Verbindung mit dem Material. Das heißt, ich habe ja in jeden Raum, wo ich reingehe, ich gehe ja mit offenen Augen, sonst falle ich ja die Treppe runter. Ne? Das heißt, ich gehe mit offenen Augen rum, ich sehe die Atmosphäre, und der nächste Gedanke ist, wie ist die entstanden? Das Licht mal das Material entwickelt, erzeugt bei mir dieses Wohlbefinden oder nicht. Mhm. Und deshalb ist es einfach ein Beruf, wo ich sekündlich dazulerne. Ne? Weil es gibt ja immer irgendeine Situation, höchstens, ich sperre mal abends in die U-Bahn ein und schalte das Licht aus oder irgend sowas, oder im Keller. Aber na, insofern ist das ja was, wo ich ununterbrochen Sachen aufnehme, und ich kann gar nicht anders als an diese Zusammenhänge denken. Ja.
Das heißt, ich stelle mir gerade so vor, wenn du in ein Hotelzimmer kommst, wird sofort analysiert, Licht, Materialien, und dann, wenn das Feedback zurückgeht, andere sagen, da fehlte noch ein Handtuch.
Jetzt kommt die Antwort, ich gehe gar nicht mehr in Hotels.
Ja. Nein, das ist schon so. Aber es gibt auch gute Beispiele. Wir haben auch hier für gewisse Hotels schon gearbeitet und konnten da beraten. Das eine, das ist an der Binnenalster, ne? Gut, das Hotel für Jahreszeiten, haben wir viele Jahre da Sachen gemacht. Das macht natürlich auch Spaß in so einem Raum, ne? Wenn man dann irgendwie in die Wohnhalle reingeht und man hat dieses Gefühl, genau dieses Gefühl, was da halt sein soll, heißt ja Hamburgs Wohnzimmer oder sowas. Ne? Und wenn man da was dazu beigetragen hat, das macht schon Spaß. Aber es macht auch Spaß, ich sag mal jetzt irgendwie natürlich eine Schule oder auch, wir haben auch damals für einen roten Baum diese Centerbeleuchtung gemacht.
Beim Tennis?
Damals beim Tennis, ja. Waren dann damals, da war Michael Stich. Das war diese Zeit, wo Michael Stich weit oben war. Und da waren auch Davis Cup-Spieler da und die haben dann getestet. Ne? Auch, weil das beim Tennis ist es ja nicht so leicht. Das war der McEnroe, kennen wir alle. Ne? Der schlägt ja von ganz links auf, der dreht sich so hin. Und wenn du da einmal in den Scheinwerfer schaust, in den falschen Scheinwerfer, dann triffst du ja keinen Ball mehr. Ne?
Dann flog der Tennisschläger genau, in die Richtung.
Genau, und das ist kein Stich mal in Moskau passiert, bei so einem Davis Cup Match. Da hat er voll, dabei ist es ja der beste Techniker. Ne? Und das war natürlich nur das Licht. Weil wenn einer Michael Stich mit dem Schläger nicht den Ball trifft, dann hat das andere Gründe. Und es war einfach nicht gut gemacht. Sowas macht auch Spaß. Aber ist selten.
Jetzt kommen wir nochmal zu einer Frage. Wünscht ihr was? Peter, wenn du einen Wunsch frei hättest, was wäre das?
Oh, ja, wenn ich einen Wunsch frei hätte, wäre, dass es begriffen wird, dass Licht ein Grundnahrungsmittel ist. Na, so wie wir darauf achten, dass Dings so und so viele Vitamine und Dings und alles Mögliche ist, dass Licht als Grundnahrungsmittel begriffen wird. Und es ist ein Grundnahrungsmittel. Mit dem falschen Licht werden wir krank, wir brauchen das, wenn wir das nicht haben, wir können Wohlbefinden auslösen. Da hat für mich Licht noch nicht diesen Stellenwert. Also Grundnahrungsmittel, Licht. Das wäre für mich, das wäre, ja, schön.
Wir sind schon wieder fast durch mit unserem kurzweiligen Gespräch heute und haben aber natürlich noch die letzte Abschlussfrage, die wir allen unseren Gästen stellen. Peter, was bedeutet für dich persönlich der Blick über den Tellerrand? Wie schaffst du es, deinen Blick über den Tellerrand mit Licht aufrechtzuerhalten?
Ja, ich wusste, dass diese Frage kommt. Ja. Also ich glaube einfach, das Neugierigsein für neue Entwicklungen. Ne? Natürlich ist es jetzt am Licht, es redet ja keiner mehr über diese anderen Glühlampen und sowas. Es gibt jetzt LEDs, ne? Aber was ist dann demnächst? Mit wie viel Rohstoffen oder Aufwand kriegt man eine gute Lichtqualität hin? Die nächste Entwicklung, ne? Die Leuchten für LEDs sind ganz andere, wie wir sie früher hatten. Ne? Ich weiß nicht, ob es wieder so einen großen Sprung irgendwann gibt. Aber da einfach offen zu bleiben, dann eben diesen einen Rezeptor, hat man erst 2001 entdeckt. Ne? Das ist ja noch nicht so richtig lange her. Ne? Vielleicht entdeckt man nochmal irgendeinen Rezeptor, andere Zusammenhänge. Da einfach irgendwie neugierig bleiben, und das geht ja dann auch in die Medizin hinein oder in anderen Wahrnehmungspsychologie, in diese benachbarten Bereiche. Also das, was uns total, das Gegenteil wäre, ja, einfach so viel Licht, damit keiner hinfällt. Ne? Also dazu haben wir, das ist wichtig, ja, dass keiner die Treppe runterfällt, keine Frage, aber das wäre uns zu wenig. Rauszuschauen drüber, was gibt es Neues. Wir würden auch gerne mal ein Flugzeug, wir haben ein Konzept gemacht für ein Flugzeug, wir haben auch ein Konzept gemacht für ein ICE, das würde ich auch gerne mal realisiert sehen. Ne? Das würde mich freuen, wenn wir da im Zug sitzen und sagen, hey, cooles Licht oder im Airbus, aber...
Aber das wird wahrscheinlich auch wieder so sein, dass man nicht weiß, warum es einem gut tut und was gerade das gute Gefühl ist. Und dann ist es
dann aber dann ist es ja völlig in Ordnung. Mhm. Ne? Ja.
Peter, vielen lieben Dank für deine Zeit, für deine Einblicke in das Thema Licht und was es dann tatsächlich doch alles mit uns macht. Für unsere ZuhörerInnen, alle Infos zu Licht, zur Lichtberatung und zu Peter findet ihr in den Shownotes. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid, wenn es heißt Über den Tellerrand.